sage immer, am Ende entscheidet der Konsument. Am Ende entscheiden du und ich, wie ich zahle. Entweder das, was ich gewöhnt bin, oder das, was einen Anreiz hat. Und das ist eine, glaube ich, was man nie aus den Augen verlieren sollte in all diesen Initiativen und Zukunftskonzepten. Und das andere ist natürlich Geschwindigkeit. Die Apple Pays dieser Welt, die entwickeln sich schnell. Und ich glaube, da muss man eben auch dafür sorgen, dass, wenn man sowas baut, dass man Geschwindigkeit und PS auf die Straße bringt, weil vielleicht ist es ja wieder überholt, wenn man live geht.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Pascal Bay war bei uns vom Zahlungsdienstleister Unser. Und mit Pascal haben wir uns die Zahlverfahren der Gegenwart und der Zukunft angeschaut. Wie bezahlen wir online? Wie bezahlen wir stationär? Wie steht Deutschland denn im internationalen Vergleich da? Abschließend hat uns Pascal dann auch verraten, ob ein Ende des Bargelds in Sicht ist und wie sich die Customer Experience beim Bezahlen in den nächsten Jahren weiter verändert wird. Eine super spannende Folge mit vielen Insights rund um Payment und darüber hinaus, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich hier in unseren Räumlichkeiten begrüßen darf. Pascal Bay ist bei uns, Chief Commercial Officer bei Unser. Hallo Pascal.
Hallo Kai, schön hier zu sein.
Pascal, bevor wir in Medias Res gehen, lass uns anstoßen. Der Uhrzeit geschuldet, wir können das sagen, mit Fassbrause. Also alkoholfrei, weil wir treffen uns tatsächlich hier am Nachmittag um 15 Uhr. Und wir haben viele spannende Themen, die einen klaren Kopf hier dann auch bedingen. Aber bevor wir da einsteigen, Pascal, was sollte man über dich wissen, bevor wir in Medias Res gehen?
Was sollte man wissen? Seit etwa fast 2 Jahren schon bei Unser, einer der letzten deutschen Payment- und Softwareanbieter in diesem Markt und macht wahnsinnig viel Spaß. Gebürtiger Holländer, 3 Kinder, liebe diese Branche, weil die Branche so viel komplizierter ist zum Teil, als man vielleicht denkt. Und Zahlen wird immer leichter gemacht, was auch super ist. Und es ist wahnsinnig viel Innovation da los. Also freue mich jetzt zu sein.
Und es ist eine Branche, wir haben uns da ja auch bei deinem früheren Arbeitgeber kennengelernt, die natürlich hochrelevant ist. Das werden wir ja gleich in vielen Punkten dann auch diskutieren. Vielleicht willst du uns verraten, wir reden ja über Handel, was du zuletzt gekauft hast.
Ich habe tatsächlich zuletzt vor etwa 15 Minuten hier unten im Supermarkt eine Süßigkeit gekauft, weil ich hatte noch keinen Lunch, eigentlich nicht so anständig und habe dort tatsächlich auch mit Apple Pay gezahlt. Und also im stationären Bereich war das ja gerade und im Online-Bereich. Mein letzter Kauf war am Wochenende, habe ich, einige, die mich kennen, wissen das vielleicht, ich habe früher mal bei Nike gearbeitet und ich habe tatsächlich ein paar neue Nikes bestellt auf StockX und habe dort mit meiner American Express-Karte bezahlt.
Du bist ja viel auch international unterwegs und du hast es fast jetzt schon ein bisschen mit einem Unterton der Überraschung gesagt, dass du hier beim Discounter unserer Wahl an unserem Standort dann auch tatsächlich mit Apple Pay bezahlen konntest. Wie erlebst du als gebürtiger Holländer so den deutschen Payment-Markt?
Ja, das ist tatsächlich eine gute und interessante Frage. Wohne ich seit mehr als 25 Jahren in Deutschland und bin natürlich in meinen unterschiedlichen Tätigkeiten schon auch etwas rumgekommen, war sehr lange in den USA. Wir haben mit der Firma, haben wir auch Offices in Skandinavien und als gebürtiger Holländer, das sind beides Beispiele, Skandinavien, speziell Dänemark, Schweden und Holland sind natürlich schon Beispiele, wo der Zahlungsverkehr, sage ich jetzt mal so, wesentlich digitaler noch abläuft als hier in Deutschland. Man sieht natürlich schon, dass Bargeld im stationären Handel immer weniger wird, nicht unbedingt in Anzahl der Transaktionen, da ist es noch immer ein Mehrheitsanteil, aber was das Volumen angeht, also die Umsätze werden tatsächlich immer mehr in Non-Bar, also mit Wallets oder mit Karten gezahlt. Was uns natürlich als Partner, Dienstleister natürlich freut. Aber im Vergleich zu anderen Ländern in Europa ist Deutschland tatsächlich noch immer ziemlich hinterher.
Also ich war jetzt zuletzt im Urlaub unter anderem in London und muss ganz ehrlich sagen, ich hatte große Mühe, diese 100 Pfund, die ich dann leichtsinnigerweise am Geldautomaten am Flughafen dann geholt hatte, mit der Familie dann auch tatsächlich auszugeben, überall no cash. In Deutschland haben wir ja teilweise schon auch noch das andere Phänomen, dass man sagt, nur Bargeld, keine Kreditkarten. Aber du würdest schon sagen, jetzt auch mit dem internationalen Vergleich, Deutschland natürlich nicht vorne bei dieser Entwicklung, aber durch Corona hat sich ja doch schon auch eine Menge getan.
Total. Also ist natürlich, man findet auch immer sehr lustige Beispiele. Letztens einen Artikel gelesen über ein AC/DC-Konzert, wo der Dienstleister bzw. Anbieter sich dazu entschieden hatte, wegen der mangelnden Infrastruktur wohl nur Bargeld anzubieten als Zahlungsmittel und Geldautomaten hingestellt hat, was natürlich dafür gesorgt hat, dass sehr viele Beschwerden gab und sehr, sehr viele lange Schlangen. Das fand ich ein interessantes Beispiel. Oder als die EM hier stattgefunden hat, wo ja Holland übrigens weitergekommen ist als Deutschland, aber das nur kurz nebenbei, wurde tatsächlich in der App von der UEFA wurde tatsächlich darauf hingewiesen, dass man bitte genügend Bargeld dabei haben sollte, weil nicht alle Stände, Kioske tatsächlich Kreditkarte akzeptieren. Und das ist natürlich für jemand aus Holland oder aus Skandinavien, aber auch andere Ländern, ist das schon etwas bemerkenswert, sage ich jetzt mal so.
Ja, wir gönnen den Niederländern nach so einem schönen Wochenende, kann man sagen. Wir sprechen jetzt am Montag nach dem 5:0-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn. Können wir das natürlich gönnen. Fußball ist ja aber auch ein schönes Beispiel, wenn man sich so die Stadien anschaut, die Bundesliga-Stadien, die haben das ja schon auch weitgehend hier auf bargeldlose Zahlungen jetzt umgestellt. Der Handel, du sagst, es ist jetzt schon weiter als noch vor einigen Jahren. Wie erlebst du in Deutschland den Handel im Vergleich zu anderen Branchen, Dienstleistungsbranchen beispielsweise?
Um kurz darauf zurückzukommen auf Fußball, ich habe tatsächlich sehr viel Angst für morgen, wenn Deutschland gegen Holland spielt übrigens, weil das Spiel gegen Ungarn tatsächlich nicht so schlecht war.
Wir haben aus gutem Grund das Gespräch vorgezogen,
ja, damit wir uns... Das ist doch gut, ja, sonst wäre ich auch vielleicht nicht gekommen, wer weiß. Sag mal so, wir sehen natürlich bei uns in den Zahlen, dass sich der Markt natürlich sehr gut entwickelt Richtung immer mehr Kartenumsätze und auch immer mehr, vor allem Wallet-Umsätze. Also wenn man sich das mal anschaut, was die Unterschiede angeht, tatsächlich gerade die jüngere Generation zahlt immer mehr mit dem Smartphone. Ob das jetzt ein Apple Pay ist oder ein Google Pay, das sieht man, diese Methoden steigen rasant. Aber tatsächlich gibt es noch viel, viel einzuholen. Ja, man sieht im Dienstleistungsgewerbe, also im Gastgewerbe, sieht man noch relativ viel Bargeld. Und man sieht natürlich auch in den ländlichen Gegenden, da sieht man auch noch immer häufig, dass Bargeld genutzt wird. Aber der Handel, es hat zugenommen, ja, aber noch immer mit Marktanteile, die im Vergleich zu anderen Ländern, du sagtest es gerade, ja, du hast Probleme gehabt in London, dein Bargeld loszuwerden. Ja, das hättest du hier nicht, ja.
Wohl wahr, das kann meine Familie bestätigen. Pascal, wenn wir uns so die Zahlverfahren jetzt dann auch anschauen, ich hatte so das Gefühl, dass viele Jahre war die Geschichte jetzt im E-Commerce, beginnen wir vielleicht damit, mit dem Online-Handel, eigentlich vergleichsweise langweilig war. Wir haben gesehen, gut, Rechnung ist das, was der Kunde am liebsten hier hat. Und PayPal wurde eigentlich von Jahr zu Jahr eigentlich die beliebtere Zahlmethode. Jetzt, ich glaube, du hast das richtige Stichwort genannt, durch das Smartphone hat sich ja da doch nochmal eine ganze Menge getan. Dadurch kam dann eben Google Pay. Ich fand auch Amazon Payments ist ja vielleicht auch eine Entwicklung, die man darauf zurückführen kann. Beginnen wir mal mit dem Online-Markt. Wie siehst du den sich entwickeln?
Wie du gerade richtig sagtest, ist PayPal sicherlich das führende Zahlungsmechanismus in Deutschland, aber sehr nah gefolgt von tatsächlich noch immer den Rechnungskauf. Weil das ist ja ein Neudeutsch Buy Now Pay Later. Ja, aber es gab es ja in Deutschland immer schon, damals mit dem ursprünglichen Katalog-Business in Deutschland. Da gab es ja diesen Rechnungskauf und das hat man dann quasi umgewandelt in dem Online-Bereich. Das ist nach wie vor die zweitwichtigste Zahlungsmethode und die wächst interessanterweise. Ja, also man sieht vielleicht auch mit dem Zunahme des Online-Handels, E-Commerce-Handels, man bestellt natürlich mehr und schickt dann auch zurück. Ja, und dann man will die Ware erstmal sehen. Daraus kommt ja das ursprüngliche Prinzip von dem Rechnungskauf. Steigt nach wie vor. Wir sehen aber auch im Online-Bereich, immer mehr wird natürlich auch mit dem Smartphone mit eingekauft. Ja, immer über Apps. Es gibt immer mehr Marken, gehen direkt, direct to consumer, bauen ihre eigene Apps und machen ihr Vertrieb nicht nur über den Handel. Ja, und da sieht man natürlich sehr häufig auch, dass die Wallets dort integriert sind. Und man muss auch sagen, dass die Customer Experience, das Erlebnis des Kunden, ihr kennt das wahrscheinlich selber auch, beim Checkout, es ist zwei Klicks, man kann die Adresse noch ändern, ja, und zwei Klicks und es ist bestellt. Ja, und das ist schon sehr, sehr convenient, muss man sagen. Und da sehen wir auch in unseren Zahlen, dass das auch dort in dem Bereich auch steigt, die Wallets.
Jetzt ist ja der Rechnungskauf vielleicht aktuell jetzt auch deswegen so gefragt, weil die Budgets eng sind. Kann vielleicht dann erstmal Geld ausgeben, was man in dem Moment, in dem man die Bestellung tätigt, gar nicht hat. Das ist sicherlich auch ein Thema für den Ratenkauf. Wie siehst du diese Entwicklungen? Also ist es tatsächlich so, profitieren diese Methoden auch davon, weil der Rechnungskauf ja beispielsweise im Fashion-Bereich aus meiner Sicht gar nicht immer diese tolle Customer Experience bietet. Also bei einer Retoure, Teilretoure, ist es ja häufig so, da muss man, ist es ja auch ein bisschen schwierig. Ich habe 5 Sachen bestellt, sind auch angekommen. 2 davon möchte ich retournieren. Da habe ich jetzt aber eine Rechnung über den Gesamtbetrag. Also von der Customer Experience ist das gar nicht immer so toll. Aber ich verschiebe natürlich trotzdem dann mit diesen möglichen lästigen Bezahlvorgang verschiebe ich dann ja in die Zukunft.
Ja klar, wir haben das bei uns natürlich schon so gestaltet, dass das eigentlich relativ reibungslos funktioniert. Ja, das ist alles zum Teil automatisiert und was wir mit unseren Lösungen machen, ist, wir bieten das ja auch white labeled an. Das heißt, wir setzen uns mit unseren Partnern, unseren Merchants zusammen und entscheiden gemeinsam, wie eigentlich der Prozess auch zum Teil konfiguriert werden kann. Ja, wann gehen Mahnungen raus? Wie soll die Kommunikation aussehen? Ja, was für Sprache wird genommen? Wir nehmen das komplett ab. Der Merchant kriegt sofort quasi sein Geld und wir machen den Rest. Also die Customer Experience ist da schon, finde ich, in den letzten paar Jahren auch echt erheblich verbessert. Zum Thema, Leute haben nicht viel Geld, also ja, ich mache mehr Ratenkauf. Ja, wir sehen, dass Ratenkauf zunimmt, aber man muss nie vergessen, dass wir natürlich mit unseren Risiko- und Scoring-Modellen da natürlich sehr, sehr bewusst und sehr gut mit umgehen. Ja, also das manchmal kommt ja so mal ja Schulden und das wird bei uns, glaube ich, von der Risikoseite sehr gut gehandhabt und da wird sehr, sehr vernünftig gearbeitet. Ja, dass auch ab ein gewisser Alter nicht unnötig, sagen wir mal so, die Kredite vergeben werden, wie das vielleicht bei anderen Produkten so ist.
Jetzt ist ja der Ratenkauf ja eigentlich schon traditionell, jetzt wenn wir mal zum stationären Handel springen, ja in einigen Kategorien ja schon weit verbreitet. Denken wir uns hier mal Möbel, denken wir uns hier mal Consumer Electronics. Stellst du da jetzt auch eine starke Entwicklung hier fest, dass es jetzt dann noch häufiger genutzt wird aktuell oder lässt sich das jetzt aus euren Zahlen, aus euren Erkenntnissen da so nicht?
Doch, das wächst. Wir haben da ein Produkt, das wir eben auch den Ratenkauf im stationären Geschäft anbieten, gerade auch bei Branchen, die du eben erwähnt hast. Ja, man kennt das vielleicht von früher, gerade in der Möbelbranche, dass man dann vielleicht einen Antrag bräuchte. Da muss man vielleicht zum separaten Desk gehen und dann wird der Antrag dann vielleicht am gleichen Tag oder am nächsten Tag wird das dann approved. Das haben wir mittlerweile ja über QR-Codes und über eine Webseite, wo der Kunde hingeleitet wird. Das wird quasi innerhalb von Sekunden wird das entschieden. Also es ist schon eine ganz tolle Customer Experience. Und wir sehen jetzt auf Händlerseite tatsächlich immer mehr Traction. Ja, es ist immer mehr Interesse. Wie du vielleicht weißt, haben wir ja mit uns auch eine Software, Palette an Softwareprodukten, haben eigene Kassensysteme. Und auch dort haben wir es gerade neu implementiert, dass tatsächlich auch das Kassensystem auch den Ratenkauf tatsächlich integriert hat. Und somit natürlich echt ein fließendes, ein sehr schönes Produkt ist auch für den Handel.
Ist das so, wenn man euren Job jetzt auch sieht, dass sich in den letzten Jahren das eigentlich gewandelt hat von, sag ich mal, dem technischen Enabler, dass das überhaupt funktioniert, hin zu jemand, der tatsächlich dann versucht, diesen Teil jetzt den Bezahlteil im Rahmen der gesamten Customer Journey dann auch zu optimieren? Habt ihr da auch quasi immer mehr Beratung jetzt für den einzelnen Händlern oder kaufen die es quasi als Plug and Play?
Es kommt natürlich sehr darauf an, mit wem man redet und in welchen Segmenten man unterwegs ist. Ja, wir haben Plug-and-Play-Produkte. Das ist natürlich für den KMU sehr interessant, weil man sieht natürlich schon, was möchte denn der Handel? Der Handel möchte verkaufen oder möchte die Produkte, die er in seinem Geschäft oder online hat, möchte Umsatz haben und möchte sich eigentlich möglichst wenig mit Zahlungssoftware-Entwicklung sich beschäftigen. Ja, das ist eher ein kleinerer Bereich. Aber natürlich, wenn man auf größere Kunden zugeht, aber mit größeren Merchants natürlich redet, dann gibt es da Abteilungen, die sich damit beschäftigen und da ist das eine Partnerschaft. Ja, und in der Partnerschaft wird geschaut, welche Rolle spielen wir, welche Rolle spielt der Merchant und auch dort gibt es natürlich ein hohes Maß an Beratung und eigentlich schon durch sehr interessante Datenanalysen, die wir natürlich machen können. Wir können Benchmarking machen, um auch letztendlich den Merchant oder den Handel dazu zu verhelfen, mehr Umsatz zu machen. Ja, das wollen wir beide.
Ja, das wollen alle aktuell. Und wir haben in vielen, vielen Studien, die ihr auch in der Vergangenheit auch teilweise ja durchaus unterstützt habt, gesehen, die falschen Zahlmethoden im richtigen Zeitpunkt sorgen dafür, dass die Conversion Rate einfach sinkt. Der Kunde erwartet gewisse Zahlverfahren in einer gewissen Situation. Ist es tatsächlich so, dass du aus deiner Erfahrung jetzt, nicht aus dem Studienwissen, sagen kannst, gut, one size fits all, also wenn ich jetzt so einen Mix habe und ich sage, ich habe die Rechnung oder die wir eben gesagt haben, die Rechnung PayPal und vielleicht Apple oder Google Pay, damit habe ich es eigentlich mehr oder minder abgedeckt? Oder ist es schon so, dass selbst diese Fragestellung, welche Zahlmethoden muss ich dem Kunden oder soll ich dem Kunden bieten, dann doch wieder ein bisschen individuell ist?
Doch, das ist individuell, auf jeden Fall. Alleine schon das Thema, biete ich den Rechnungskauf in meinem eigenen Look and Feel oder White Label an oder mache ich das einfach ja off the shelf, sage ich jetzt mal so. Ja, biete ich, wenn ich in der Schweiz rein verkaufe, brauche ich Twint. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Nicht jeder Händler macht das, aber wir empfehlen natürlich, weil das die führende Zahlungsmethode ist, dann auch Twint mit aufzunehmen im Portfolio. Wenn man im stationären Geschäft ist, natürlich muss man die Girokarte anbieten, natürlich muss man Apple Pay abdecken. Was die Terminals angeht, ja, brauche ich ein mobiles Terminal versus ein Terminal, was an der Kasse fest angeschlossen ist, brauche ich eine Mischung. Was das Thema Kasse angeht, brauche ich eine mobile Kasse. Also da gibt es tatsächlich abhängig vom Geschäft und auch abhängig von der Branche die unterschiedlichsten Lösungen und auch Zahlungsmethoden, die eine Rolle spielen. Ja, manche Händler sagen, ich möchte so viel wie möglich draufpacken, damit alles vorhanden ist. Mal andere Händler sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte es sehr schlicht halten, aber nur die relevanten möchte ich eigentlich haben. Ja, auch für meine Abrechnung etc. Also gibt es eine Menge an Gespräche, die man da führt und Beratung, die man durchnimmt und um den optimalen Mix zu finden.
Werbung.
Gerade in diesen wirtschaftlich turbulenten Zeiten erleben wir, glaube ich, alle, dass es immer schwerer wird, zur Zielgruppe durchzudringen. Das bekomme ich in den vielen, vielen Gesprächen mit Händlern, die ich führe, immer wieder zu hören. Deswegen freue ich mich besonders über unseren heutigen Werbepartner Bild, der mit dem Bild-Markenkonzept in Deutschland schon seit 22 Jahren bewegt. Bild bietet unter anderem das Volksprodukt an, was mit 220 Kampagnen das erfolgreichste crossmediale Abverkaufskonzept von Bild ist. Es geht um viel mehr als Print. Es geht um die 360-Grad-Kommunikation über das gesamte Media-Impact-Portfolio bis hin zu Bewegtbild und Digital Out of Home. Die Wiederbuchungsrate spricht für sich. Mehr als 80% der Kunden buchen mindestens eine zweite Kampagne. Also jetzt noch kurzfristig ein Bild-Markenkonzept buchen, um die Umsatz- und Absatzzahlen für 2024 zu sichern. Mehr Infos unter www.mediaimpact.de/de/bild-markenkonzepte und natürlich auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Jetzt haben wir ja gesagt, Deutschland hinkt insgesamt unerfreulicherweise ja bei dem Thema innovatives Bezahlen hinterher. Woran liegt das denn aus deiner Sicht? Auf welche Probleme stößt du denn, wenn du da mit Händlern sprichst? Ich meine, ist das Thema, was wir ja oft beklagen, auch an anderer Stelle, hier Netzausbau beispielsweise. Ich kann mir vorstellen, also bei mobilen Bezahlen ist das ja durchaus ein Thema. Was siehst du da so an Barrieren, wenn man sagt, gut, eigentlich sollte es ja unser Anspruch sein, jetzt in Deutschland jetzt als Technologiestandort hier da ein bisschen weiter zu sein.
Also das Beispiel, was ich ja gerade brachte mit dem ECDC-Konzert, ist vielleicht ein ganz interessantes Beispiel. Ja. Also tatsächlich ist natürlich Netzabdeckung natürlich ein Riesenthema. Ja. Und ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass es da sicherlich, also ich kann noch immer nicht verstehen, wieso ich vom Flughafen München in die Innenstadt, dass es da einen Bereich gibt auf der Autobahn, wo ich dann nicht mehr telefonieren kann. Ja, das sind dann schon Themen, wo man sagt, das ist schwer, das den Chinesen zu erklären, der auf WeChat ist, ja, der hier zu Lande unterwegs ist, sage ich jetzt mal so. Infrastruktur sind Thema. Dann ist aber auch das Kaufverhalten und die Gewohnheit und auch so ein bisschen, ja, der Konservatismus in den Deutschen, was natürlich schon drin ist. Ja, Deutschland ist jetzt nicht bekannt als Early Adapter. In Deutschland analysiert man das gerne, man überlegt und wenn es vielleicht proven and tested ist irgendwo anders, dann adoptiert man das richtig gut und man sorgt dafür, dass es gut umgesetzt wird, sehr häufig, aber man ist so ein bisschen zögerlich, sage ich jetzt mal so. Ja, gibt es auch glaube ich, einige Beispiele in der Industrie im Moment, wo man das sehen kann. Und deswegen das Thema Sicherheit, Bares ist Wahres, was ist mit dem Thema Compliance auf der Datenseite, ja. Das ganze Thema Data Protection ist natürlich an Datenschutz ein Riesenthema in Deutschland. Und das spielt da schon noch eine Rolle, wieso vielleicht Deutschland da vielleicht zu anderen Ländern dann noch vielleicht etwas hinterherläuft. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, gerade in den jüngeren Generationen, ich nehme meine Tochter als Beispiel, als sie ihr erstes iPhone bekommen hat, beziehungsweise auch mitbezahlt hat, wo sie sofort gesagt hat, und nicht, weil der Papa im Zahlungsverkehr unterwegs ist, sondern sofort gesagt, hey, kann ich dann auch Apple Pay nutzen? Ja, also das ist schon ein Thema. Das ist für die, ist das Karte, ist schon, keine Ahnung, was ich mit einer Karte soll. Ja.
Was ich hier jüngst dann auch in USA erlebt habe, war, dass so ein Thema, dieser Bruch, den wir ja häufig in Deutschland erleben, jetzt weniger im Handel, aber ich nutze einfach die Gelegenheit, um dich das dann auch zu fragen, sondern stark ja in der Gastronomie zwischen tatsächlich dem Betrag für Essen, Trinken und dem Trinkgeld, dass es da ja hier aktuell zum Bruch kommt, wenn ich mit einer Kreditkarte bezahle, häufig dann, ich kann Trinkgeld nicht über die Karte, dann musst du doch gucken, ob du irgendwie Bargeld hast. Hast du vielleicht nicht in der richtigen Stückelung, dass das dann für beide Seiten angemessen ist, in USA immer bei jedem Terminal 18, 20, 22% Trinkgeld. Siehst du, dass das so ein Thema jetzt, was ja auch ein Convenience-Thema ist, dass das jetzt schnell nach Deutschland kommt oder wird das noch dauern?
Nee, das sieht man immer mehr. Man sieht immer mehr, auch gerade im Gastrogewerbe hier, auch in den Convenience-Stores in Amerika gang und gäbe, ja, wenn ich zu einem Starbucks gehe, wo ich an Selbstbedienung quasi ist, ja, man kriegt da im Prinzip, kriegt man ja da was bereitet, aber jetzt keinen Service an den Tischen. Aber auch da wird Tipp gefragt und berechtigterweise, finde ich, man kann ja immer Ja oder Nein sagen. Man sieht sie immer mehr. Ich glaube, es hat auch damit was zu tun, dass man auch vernünftige Lösungen im Backoffice hat, um natürlich diese Tipps dementsprechend auch vernünftig auszuwerten und auch zuzuweisen, ja, auf den jeweiligen Angestellter, der gerade für die Custom Experience gesorgt hat. Ja. Und dann gibt es auch auf der Kassenseite, haben wir da Lösungen bereit, die sowas auswerten können, bis hin zu Produkte, wo man auf eine Company Card tatsächlich diese Tipps ausbezahlen kann. Das sind so Pain Points von dem Gastrobewerber, wo sie sagen, ja, das ist für mich wahnsinnig schwierig, das auseinander zu klamüsern und es dann wieder auszuzahlen. Ja, ich möchte eigentlich kein Bargeld auszahlen, etc., etc. Das ist in Amerika einfach viel weniger ein Thema, aber man sieht immer mehr, und auch bei uns auf unseren Terminals natürlich, dass diese Funktion immer mehr stattfindet und kommt, und das ist auch vernünftig so.
Ist ja auch spannend für die Händler, die ja zunehmend auch Gastro-Konzepte integrieren.
Absolut.
Das ist ja auch eine Transparenz, die ja dann auch bietet, auch der Frage der Zufriedenheit, die der Kunde ja damit irgendwo dann auch abbildet.
Absolut, und ich finde auch, wenn man sich jetzt den Handel anschaut, den stationären Handel, da gibt es ja immer mehr auch diese Experience-Stores, ja, wo ja nicht nur die Ware verkauft wird, sondern immer mehr auch man versucht ja, den Kunden auch die Verweildauer, glaube ich, heißt das, ja, im Geschäft versucht man ja zu verlängern. Und wie macht man das? Indem ich natürlich immer mehr Produkte, immer mehr eine Experience anbiete, eine Ambiente anbiete, damit der Kunde länger da bleibt. Das heißt, da spielt natürlich sehr schnell Kaffee, Essen, alles Mögliche, spielen dann eine Rolle, und dann spielt auch sofort Tipp eine Rolle. Und tatsächlich kann das auch eine Auswertung sein von dem insgesamten Konzept der Marke oder des Einzelhandels, auch vielleicht so eine Bewertung zu bekommen, ja, für das Geschäft und für die Ware, nicht nur für den Kaffee, den man gerade bestellt hat.
Leider müssen wir schon so langsam Richtung Zukunft blicken, und dann wissen ja die aufmerksamen Hörer hier von der Handelsplattform, neigt sich dann auch wieder unsere Zeit dem Ende entgegen. Pascal, da geistert jetzt seit geraumer Zeit so dieser Begriff des digitalen Euro durch die Medien. Was hat es damit auf sich und ist das aus deiner Sicht ein Zukunftskonzept?
Also ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass sich die Europäische Union sich damit auseinandersetzt und tatsächlich mit einem digitalen Produkt, eine digitale Währung auf den Markt kommt und sich dazu Gedanken macht. Und dass es auch kommt. Ob es akzeptiert wird von den Konsumenten, weil das am Ende ja auch was wichtig ist, das muss sich zeigen. Es gibt auch Konzepte wie Vero, wo sich die Banken zusammengeschlossen haben, um auch ein ähnliches Produkt wie die Giropay, die es leider ja nicht geschafft hat in Deutschland. Da versucht man ja zum Verbund von unterschiedlichen Ländern, angefangen mit Holland, Belgien, glaube ich, Deutschland ist dabei, Frankreich ist dabei, diese Vero-Zahlungsmethode, jetzt angefangen mit P2P, ins Leben zu rufen. Das begrüße ich. Ich finde das super, dass Europa sich auch positioniert gegen alle anderen Zahlungsanbieter, die eben nicht aus Europa kommen. Und ich sage immer, am Ende entscheidet der Konsument. Und das soll man nie außer Augen lassen, dass am Ende entscheiden du und ich, wie ich zahle. Entweder das, was ich gewöhnt bin, oder das, was einen Anreiz hat, dieses Zahlungsinstrument zu nutzen. Ja? Und das ist eine, glaube ich, was man nie aus dem Augen verlieren sollte in all diesen Initiativen und Zukunftskonzepten. Und das andere ist natürlich Geschwindigkeit. Und soweit ich weiß, ist auch bei einem digitalen Euro-Projekt ist noch nicht hundertprozentig klar, wer jetzt genau welche Rolle spielt in diesem Ökosystem und wer jetzt wo auch verdient. Und da muss man auch die Infrastruktur bauen. Und ich meine, die Apple Pay dieser Welt, das passiert rasant. Ja, die entwickeln sich schnell, Google entwickelt sich schnell, ja. Und ich glaube, da muss man eben auch dafür sorgen, dass, wenn man sowas baut, dass man Geschwindigkeit und PS auf die Straße bringt, weil vielleicht ist es ja wieder überholt, wenn man live geht.
Spannend. Wenn wir jetzt versuchen, gemeinsam so mal so 5 Jahre Sicht, ich weiß nicht, ob du dir mehr zutraust, ich zumindest nicht. Wenn wir mal schauen, was könnte in den nächsten 5 Jahren passieren? Glaubst du da eher an mehr Anbieter in dem Markt, an mehr Player in dem Markt oder wird es sich dann eher jetzt doch wieder stärker konzentrieren? Und welche Rolle werdet ihr mit uns spielen?
Ich glaube nicht unbedingt, dass es mehr Zahlungsmethoden geben wird. Ja, es wird eine Währung geben, ja, es wird einen digitalen Euro geben, ja. Man sieht auch immer mehr, dass natürlich gerade auf der Supermarktseite es auch immer mehr eigene Zahlungsverfahren quasi gibt, ja, weil man natürlich die Kunden binden möchte. Da muss man schauen, inwieweit das greift und inwieweit, wie ich schon mal sagte, ja, inwieweit das ein Anreiz ist. Aber sehr oft das hinterliegende die Zahlungsmethode bleibt gleich. Ja. Es ist eigentlich ein anderes Front. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu vielleicht in 5 Jahren. Ich glaube, dass es immer einfacher sein wird zu zahlen. Ich glaube, man wird es immer weniger merken. Man wird immer weniger irgendwelche Sachen aus der Tasche nehmen müssen. Man sieht immer häufiger zum Beispiel an den Flughäfen Geschäfte, die ohne Personal, wo man sich identifiziert. Man läuft rein, man scannt die Ware und man läuft raus und man kriegt eine Message, sie haben bezahlt, ja, für diese Ware. Ich glaube, das wird man immer häufiger sehen. Und wir, ich glaube, was man auch immer mehr sehen wird, ist die Convergence, das ist ein englisches Wort, aber den Zusammenschluss und die Integration eigentlich von Software und Payments wird immer mehr stattfinden. Ja? Wenn ich online etwas buche, beim Friseur oder einen Tisch, werde ich sofort auch gefragt oder ich werde sehen, ich zahle auch automatisch schon mal oder ich zahle schon mal an. Wenn ich das Restaurant verlasse, wird automatisch abgerechnet. Ich werde immer mehr werde ich sehen, dass ich, wenn ich bestelle am Tisch, kann ich sofort auch zahlen. Das wird in Realtime stattfinden. Ich glaube, solche Themen, dieses Vereinfachung des Zahlens, das wird zunehmen. Der Trend wird sich fortsetzen in Deutschland, dass immer mehr Non-Bares oder Non-Bargeld eingesetzt wird, auch im ländlichen Bereich. Ich glaube, da gibt es auch einiges aufzuholen, auch von der Akzeptanz her und alleine schon mit der Demografie, glaube ich auch, dass die jüngere Generation das auch einfach fragen werden. Ja, dass, hey, wenn ich hier nicht mit Karte zahlen kann, sorry, dann gehe ich zum nächsten.
Heißt das für dich jetzt, wenn wir nochmal bei den 5 Jahren bleiben, in 5 Jahren sehen wir das auch in Deutschland nicht mehr, das Bargeld?
Bargeld, glaube ich, wird es immer geben. Ich glaube, es wird immer auch ich will nicht sagen Use Case, aber man wird immer Bargeld haben, man wird immer für schnelle Ausgaben, vielleicht kleinere Ausgaben, wo man einfach sagt, nein, das will ich jetzt nicht, mache ich jetzt nicht. Auch eine Mentalität. Es wird immer ein Teil der Gesellschaft, glaube ich, auch sein, die vielleicht ein bisschen Skepsis hat gegenüber Kartenzahlungen oder Walletzahlungen im kleineren Bereich. Größere Ausgaben, glaube ich, tatsächlich immer weniger. Ja, das ist auch natürlich ein Riesengeldwäschethema, muss man ganz ehrlich sagen, mit Bargeld. Ja. Und das ist auch richtig so, dass das auch immer mehr reguliert wird. Und wir haben da auch Riesensysteme dahinter stehen. Auch, ja, das ganze Thema Compliance, was super wichtig für uns ist, das wird zunehmen. Aber Bargeld, glaube ich, wird es immer geben, ja. Aber immer weniger.
Mensch, das hättest du zum Schluss eigentlich nochmal sehr schön ein neues Thema aufgebaut, weil du musst dich dran denken, bei Geldwäsche an die ganzen Cyberwährungen. Das ist dann aber ein eigener Podcast, an anderer Stelle.
Absolut.
Hier nochmal zu dem Thema Bargeld. abschließend zurück. Können wir da vielleicht auch von Nordics genau das lernen, was du sagst, dass das Bargeld dann doch irgendwo immer gibt? Weil ich erinnere mich, also Schweden hat ja das Beispiel sehr aggressiv jetzt dann auch verfolgt, eigentlich eine Politik, die das Bargeld weitestgehend aus dem Kreislauf hier auch raus. Außerdem zeigt das aus deiner Sicht auch, dass es einfach eine Berechtigung in gewissen Randbereichen, nennen wir es jetzt mal, doch immer geben wird?
Ich glaube, es gibt eine Berechtigung. Alleine schon, wie ich schon sagte, wo Deutschland auch herkommt, ja, auch von der Mentalität her gibt es die Berechtigung, finde ich. Aber auf der anderen Seite, es gibt immer weniger Bankfilialen. Ich glaube, Händler oder Leute vergessen immer schnell, dass auch Bargeld Geld kostet. Ja, dass auch Bargeld für Diebstahl sorgt. Ja, wir haben natürlich Cybercrime im Online-Bereich, klar, aber im stationären Bereich, bei Bargeld, ja, es ist weniger kontrollierbar, es werden Fehler gemacht und ja, die Bankenlandschaft hat auch ihre Gebühren, ja, also das vergisst man immer schnell. Ich glaube, das wird immer transparenter.
Pascal, abschließend würde ich mal gerne noch einen Satz beginnen mit einer Bitte, den dann auch kurz und knackig zu Ende zu führen. Bezahlen wird zukünftig
immer leichter.
Das war ein perfektes Schlusswort, auch ein optimistisch stimmendes Schlusswort, weil da sind wir wieder beim Konsumenten und den Vorteilen, die er von den Entwicklungen hier mitnehmen kann, die wir auf technologischer Seite sehen. Vielen, vielen Dank, Pascal, für ein tolles Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön, Spaß gemacht.
Das war die heutige Handelbar mit Pascal Bay, Chief Commercial Officer bei UNSA. Jemand mit einem klaren Blick auf die Vorzüge innovativer Bezahlmethoden, aber auch die Herausforderungen, die es mit sich bringt, diese dann auch tatsächlich in die Umsetzung zu bringen. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann beschäftigen wir uns mit der Wachstumsbranche dekorative Kosmetik. Mit Thomas Wenzelowski bei der Kosmetikfirma Cosnova verantwortlich für den E-Commerce. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich.